Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Während die österreichische Sozialdemokratie heute noch mit der Peinlichkeit beschäftigt sein dürfte, aufgrund eines Zählfehlers den falschen Parteichef gekürt zu haben, feiert man an der Wiener Kammeroper einen echten Fund. Der neue Intendant Stefan Herrheim hat zum Saisonende eine Rarität auf den Spielplan gesetzt. Die über Jahrzehnte vergessene Operette »Die stumme Serenade« von Erich Wolfgang Korngold. Der 1897 in Brünn geborene Komponist galt in Wien zunächst als regelrechtes Wunderkind. Seine frühen Opernkompositionen, dazu gehören unter anderem Die tote Stadt aus dem Jahr 1920 und Das Wunder der Heliane von 1927, machten aus ihm den meistgespielten Opernkomponisten Österreichs, neben Richard Strauss natürlich. Als Musiker jüdischer Herkunft emigrierte er mit seiner Familie in die USA. Dort machte er sich weniger einen Namen als Opern, sondern als Filmkomponist und setzte in diesem Genre neue Maßstäbe und bekam 2 Oscars dafür. Sein Spätwerk indes fand nur wenig Beachtung und mag ein Grund dafür gewesen sein, warum Korngolds Operette »Die stumme Serenade«, die er von 1946 bis 1950 komponierte, erst 1954 in Dortmund uraufgeführt und danach jahrzehntelang schlichtweg vergessen wurde. Erst 2007 wurde das Werk wiederentdeckt und nun ist es in Wien zu hören. Jörn Florian Fuchs war bei der Premiere dabei. Herr Fuchs, die Handlung des Stücks soll ja recht turbulent sein. Worum geht es denn dabei?
Turbulent ist ein bisschen untertrieben. Es geht um die Schauspielerin Silvia, die eines Morgens in Panik gerät, denn sie wurde offenbar geküsst von einem Unbekannten und er hat auch noch versucht, sie zu entführen. Und dem geht man nach. Silvia ist verheiratet mit dem Minister, oder ist verlobt vielmehr, mit dem Ministerpräsidenten, auf dem zur gleichen Zeit auch noch ein Attentat verübt wurde. Und nun sucht man also die beiden Übeltäter. Und es gibt einen Modezar namens Andrea in diesem Stück. Der ist verliebt in Silvia und der war zur Tatzeit, also zur Kusszeit gleichsam, tatsächlich vor ihrem Zimmer und hat ihr allerdings nur eine stumme Serenade dargeboten. Stumme Serenade bedeutet, er hat mit seiner Seele gesungen, wie es so schön im Stück heißt. Und das Ganze wird dann sehr, sehr turbulent. Also er hat versucht, sie zu entführen. Er wollte auch den Ministerpräsident umbringen. Denn der König, der hat eine Amnestie ausgerufen und will eben diesen Attentäter begnadigen. Allerdings wird der König nach kurzer Zeit dann noch abgesetzt. Und ich kürze das jetzt einfach ab. Am Ende trifft sich das Paar Silvia und Andrea. Alles geht gut aus. Und wir haben 2,5 sehr, sehr turbulente und verrückte Stunden gehabt mit einer Mischung aus Text und Musik, wie es zu einer Operette gehört. Ganz kleiner Eindruck ist das jetzt. Das ist Silvia im Gespräch mit ihrem noch Verlobten zu der Zeit, dem Ministerpräsidenten.
Er hat mich geküsst. Oh,
Was meinst du, was weit?
Er hat mich geküsst. Ist das nicht genug?
Verzeihung.
Zum Glück fiel eine Vase zu Boden. Er erschrak und sprang aus dem Fenster.
Nun also ist das Stück als Saisonfinale am Theater an der Wien in der Kammeroper aufgrund der kleinen musikalischen Besetzung. Wie stimmig sind denn Raum, Regie und Musik und Schauspiel? Kommt man da in Operettenlaune?
Ja, obwohl der Raum eben begrenzt ist, die Bühne begrenzt ist, hat Regisseur Dirk Schmeding mit seinem Ausstatter Pascal Seibicke die ganz große Show dort gemacht. Es ist eine ziemlich filmische Dramaturgie. Es geht schnell von Szene zu Szene und das wird auch durch regelrecht organische Umbauten total gut realisiert hier. Man bleibt ständig wirklich dabei. Das macht großen Spaß. Und das ganze Ensemble ist extrem spielfreudig. Der Sound, den Korngold hier geschaffen hat, der ist schillernd, süffig, schwelgerisch, wirklich schön, auch mit Jazz-Anklängen. Und das ist ein kleiner Eindruck aus der Ouvertüre.
Thank you.
Ja, und diese Musik, diese Temperatur herrscht diesen Abend vor. Sehr schön umgesetzt auch noch vom Wiener Kammerorchester unter Ingo Martin Stadtmüller und mit einer wirklich guten Besetzung. Ich nenne nur Jasmina Sacre und Peter Bording als das Paar, das am Ende dann zusammenkommt, die Schauspielerin und der Modezar.
Warum ist diese Operette eigentlich so lange in Vergessenheit geraten? Passte sie nicht mehr in die Zeit und jetzt passt da was in die Zeit?
Sie ist damals eben ja bei der Kritik durchgefallen und das ist Korngold öfters passiert, weil man sagte, naja, das ist so neoromantischer Pomp und das ist überhaupt nicht Avantgarde. Avantgarde in Anführungszeichen wollte Korngold nie schaffen, hat er auch nie geschaffen. Und das passte einfach nicht in die Zeit. Wir müssen uns natürlich vorstellen, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, da ging es eher um karge Musik, da ging es um existenzielle Themen und dann so eine Operette aufzuführen, das passte einfach nicht in diese Zeit. Ich finde, es funktioniert als Stück wirklich wunderbar und perfekt und ich kann mir das gut vorstellen, dass das andere Häuser spielen in den nächsten Jahren. Wie gesagt, die Besetzung ist auch nicht so riesengroß und das schaffen auch kleine und mittlere Häuser. Es ist einfach musikdramaturgisch und inhaltlich und auch was das Libretto betrifft, wo auch noch neben dem Korngold drei Librettisten übrigens beteiligt waren, ist es ein Stück, das einfach von A bis Z funktioniert.
Und schwelgend süffig schön ist. Die stumme Serenade von Erich Wolfgang Korngold ist an der Wiener Kammeroper zu erleben, Jörn Florian Fuchs berichtete. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben in Österreich. Wenn das Publikum keine Albträume hat, ist ihm sofort langweilig, sagte Thomas Bernhard einmal. In seinem Roman Auslöschung bleibt er seinem Motto treu und erinnert an Geschehenes und Gesagtes aus tiefenpsychologischer Perspektive. Der französische Regisseur Julien Gosselin versetzt Bernhards apokalyptisch anmutende Auslöschung mit seinem neuen Stück Extinction ins apokalyptische Heute. Daneben fließen unter anderem Texte von Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal in den Abend ein. Als Koproduktion mit der Volksbühne, dort ist Gosselin gerade Gastregisseur, entsteht nun mit Extinction ein gut fünfstündiges Mammutwerk. Uraufführung war in Montpellier, danach tourt das Stück noch über europäische Festivals, bevor es an die Volksbühne kommt. Eberhard Spreng.
Podeste mit vielerlei Apparaten für elektronische Musik sind auf der Vorderbühne postiert. An der Seite steht eine Bar, an der man sich ein Getränk holen kann. Wer will, kann zu Technomusik auf der Bühne tanzen. Abgefahren, das Stück will nicht anfangen, stattdessen Party. Ein Teil des Publikums tanzt, ein anderer schaut zu. Der gut fünfstündige Abend über die Vernichtung der Wiener Bohème beginnt mit Club-Atmosphäre im Bühnennebel, dann löst sich eine Protagonistin aus dem Wimmelbild. Zwei Kameramenschen fangen sie für die große Videoleinwand ein. Dann plötzlich und unvermittelt die erste Pause für den Bühnenaufbau. Der offenbart im zentralen zweiten Teil eine Jugendstil-Glasfront vor hübschem Salon, durch den die Kameras mit bildstarken Schwarz-Weiß-Aufnahmen das deutsch-französische Ensemble begleiten. Debatten über Kunst und Kultur, amoröse Verstrickungen, dramatische Krisen. Gosselin hat Arthur Schnitzlers Komödie der Verführung mit Motiven aus dessen Traumnovelle und der Fräulein Else zu einem bedrückenden Sittenbild montiert. Eine Gesellschaft im Aufruhr, zumal weiblichen Begehrens, das sich in Moral und Ethik der traditionellen Kultur nicht mehr einfügen lässt. Eine Stichwortgeberin für weibliche Destruktion ist dabei ein Gedicht der Schriftstellerin Marlene Haushofer.
Ich weiß nicht, was ich mit den Dingen, die ich gern habe, tun soll. Ein wilder Drang befiehlt mir, sie zu zerbeißen, zu verschlucken.
Destruktion und Eros. Allzu bereitwillig folgt Gosselin Sigmund Freud und dem von ihm beeinflussten Dramatiker der Wiener Moderne Arthur Schnitzler. Da ist Albertine und ihr Mann Fridolin, die in einer maskierten Abendgesellschaft die unbefriedigten Aspekte ihrer Erotik entdecken. In einer traumhaft inszenierten Episode erlebt das Publikum die unergründliche Melancholie der Karine Garon in der Rolle der Albertine.
S'il m'avait appelé, je n'aurais pas pu résister. J'avais le sentiment que j'étais prête à tout.
Schnitzlers Traumnovelle, zauberhaft verfilmt in Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, erzählt auch hier bildmächtig von der nur tiefenpsychologisch zu erklärenden Bereitschaft, ein ganzes Leben mit seinem Luxus und seinen Gewissheiten für ein Liebesabenteuer hinzugeben. Während die Männer über Schönberg, Mahler und Mondrian schwadronieren, zeigt das Gefühlsleben der Frauen schon den kommenden Untergang an. Für Gosselin ist Albertines emblematischer Alpdruck aus der Traumnovelle Auslöser für eine universelle Katastrophe. Vögel kreischen wie in Hitchcocks berühmtem Film, Zittern der Bilder wie bei einem Erdbeben. Plötzlich Farbe. Die Salongesellschaft von eben, nun in Dirndl und Lederhosen, ein Beil geht um, Mord wird zum Gesellschaftsspiel. Ist das der Faschismus, von dem Thomas Bernhard in seinem Roman Auslöschung spricht und dessen kulturelle Vorläufer Gosselin in Berlin mit seinem Sturm und Drang schon nachspürte, damals für Deutschland, nun für Österreich? Der Regisseur wird nie explizit, bleibt in symbolischer Andeutung. Eine Welt im Untergang, überwältigend in Bild und Ton, das Publikum ist konsterniert. Etwas sprunghaft bleibt seine dramaturgische Herleitung. Dann wieder Pause und ein weiterer ästhetisch wiederum völlig anderer Ansatz zum Verstehen dessen, was Auslöschung meint. Ein rein sprachliches Projekt. Der Ich-Erzähler aus Bernhards Roman Auslöschung rechnet mit der familiären Vorgeschichte ab. Hier spielt Volksbühnenaktrice Rosa Lehmbeck den Franz Josef Murnau und versucht die Tilgung der verdrängten Erinnerung, indem sie sie in Sprache verwandelt.
Meine Familie wird in diesem Bericht ausgelöscht. Ihre Zeit wird darin ausgelöscht. Wolfsegg wird in meinem Bericht ausgelöscht, auf meine Weise.
Die französische Übersetzung legt sich in der Mitte der Leinwand quer über Rosa Lehmbecks in Trauer aufgelöstes Gesicht. Julien Gosselin will jetzt in seinem Theater den Menschen hinter die Sprache stellen und die eben noch in opulenten Bildern präsente Welt in der Sprache verschwinden lassen. In einem Interview sagte er einmal, er würde Zuschauerinnen und Zuschauer am liebsten in seinem Kopf versammeln, wenn er Literatur liest und dabei Musik hört. Theater als synästhetischer Assoziationsraum, der ganze Epochen fassen will. Seine Extinction sind drei völlig unterschiedliche Skizzen für diesen gesamtkunstwerklichen Ansatz. Mal grandiose Momente von Theater, mal unvollendeter Torso.
Eberhard Spreng über Julien Gosselins fünfstündigen Abend Extinction, derzeit in Montpellier zu sehen. Schuhe, Taschen, Spielzeuge, Möbelstücke – Alltagsgegenstände, denen gemeinhin nicht mehr als eine zweckgebundene Bedeutung zugetraut wird. Diesen harmlosen Aspekt des Banalen nutzt die Künstlerin Wiebke Siem für ihre Objekte und schafft dadurch keine Pop-Art oder sowas, sondern psychologisch aufgeladene Arbeiten, die auch gesellschaftlich tradierte Rollenbilder auf beklemmende Weise infrage stellen. Witzig ist das meistens nur auf den ersten Blick. Gerade zeigt das Kunstmuseum Bonn Wiebke Siem in einer Ausstellung und Georg Imdahl hat sie gesehen.
Ich muss bei Wiebke Siems Werk immer daran denken, an das Zitat von der Filmemacherin Agnès Varda, die gesagt hat, ich wollte eine fröhliche Feministin sein, ich war aber sehr wütend. Und ich glaube, das gibt das ganz gut wieder, die Position von Wiebke Siem, wie sie sich in der Welt fühlt, wie sie sich auch als Künstlerin fühlt, dass eine Frau, die Kunst macht, eigentlich immer wieder reduziert wird auf ihr Schaffen als weibliche Künstlerin.
So Barbara Scheuermann, Kuratorin am Kunstmuseum Bonn. In einer umfangreichen Ausstellung zeigt sich dort die große Sensibilität dieser Bildhauerin. Wenn Künstlerinnen und Künstler heute die Moderne bespiegeln, dann geschieht dies meist mit dem Anspruch, die Fehlentwicklungen und die verblichenen Utopien noch einmal einer fundamentalen Kritik zu unterziehen. Nicht so bei Wiebke Siem. Sie nähert sich dem Formenkanon von Mondrian und dem Konstruktivismus auf produktive Weise. Schon früh in den 1980er Jahren verwendet sie diesen Kanon für Kleider und Mäntel, präsentiert diese aber als autonome Skulpturen. Ebenso ein Regal mit 12 Hüten aus gerundeten Formen in unterschiedlichen Farben, die Siem als architektonische Objekte in einem Regal aufreiht. In einem großen Saal sind überdimensionierte Puppen aus feinen Stoffen um einen Riesenteppich gruppiert. Diese Figuren erinnern nicht nur an die Kindheit als Quelle von Fantasie und Spieltrieb. Unweigerlich triggern sie auch das triadische Ballett eines Oskar Schlemmer und damit eine Ressource künstlerischer Energie, die auch aus der klassischen Moderne stammt und bis heute vor allem im Bühnenleben relevant ist. Die Ausstellung führt einen surrealen und bisweilen skurrilen Humor in so mancher Skulptur vor, dann etwa, wenn an einem Kleiderschrank links und rechts zwei Arme hinabbaumeln, wenn ein Körper aus dunklen Stoffkugeln an der Decke hängt oder wenn bei einer Gruppe von Figuren aus Holz und Stoff die geschlechtlichen Erkennungsmerkmale in penetranter, geradezu peinlicher Deutlichkeit herausgekehrt sind. Plakativer als in diesen Maskenkostümen aus dem Jahr 2000 ließen sich die Unterschiede zwischen Mann und Frau kaum darstellen. Zu einem solchen, auch galligen Bildwitz braucht es künstlerischen Mut. Das gilt auch für die spindeldürren Figuren aus Küchengerät, die wie markante Zeichnungen im Raum anmuten. Grundiert sind Siems Werke auch durch Rückbezüge zu anderen KünstlerInnen wie Louise Bourgeois, Alberto Giacometti oder Rainer Rutenbeck. Eine Vielzahl an Zeichnungen bereichert die Ausstellung. Diese Blätter zeugen wiederum von einer liebevollen Hingabe an farbliche Nuancen. Mit feinfühligen Schraffuren beschreiben sie Oberflächen und Volumina. Eine weitere Werkgruppe bilden raumgroße Interieurs wie Schlafzimmer und Küchen, die mit entsprechendem Mobiliar ausgestattet sind und auf subtile Weise einen unheimlichen Alltag beschreiben. Eine dieser Installationen hat das Kunstmuseum Bonn jüngst angekauft, so Barbara Scheuermann.
Eine etwas altmodische Küche mit einer Küchenvitrine, einem altmodischen Tisch mit Stühlen. Darüber hängt eine sehr, sehr große Lampe über dem Tisch und die leuchtet auch und sie hat Arme und Beine. Und es ist nicht so ganz klar, es changiert so, auch so ganz typisch für Wiebke Siems Arbeit, es changiert so zwischen Lampe und Gestalt, Lampe und Frau. Es hat was durchaus Komisches, aber eben auch was ganz Tragisches. Es tut sich da ein Abgrund auf, weil es auch eben daran erinnert, an eine Frau, die sich aufgehängt hat.
Das Unbehagen bereitet Siem in unterschwelliger und spielerischer Form auf und erzielt gerade deshalb eine solche Intensität und Tiefenwirkung. So ist es denn auch bei einigen ihrer Werke. Was auf den ersten Blick etwas drollig erscheint, wenn nicht einigermaßen gaga, enthüllt auf den zweiten Blick einen befremdlichen und verstörenden Charakter. Vielleicht ertappt man sich sogar bei einem schlechten Gewissen, das Drama der makaberen Küchenlampe nicht spontan erkannt zu haben.
Georg Imdahl über das maximale Minimum, eine Ausstellung über Arbeiten der Künstlerin Wiebke Siem im Kunstmuseum Bonn. Beim Bruch des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist bereits heute von einer drohenden Naturkatastrophe die Rede. Sollte es sich um einen russischen Angriff handeln, gefährde Russland damit nicht nur Zivilisten, sondern nehme damit auch schwere Umweltschäden in Kauf, heißt es dazu heute. In der Ukraine ist der Kampf um die Natur ein alter Topos, auch in zahlreichen mythologischen Stoffen und Märchen zu finden. Und eine Geschichte daraus geht so. Nach einem Krieg wird den Menschen der Zugang zu einem Wald, ein Märchenwald, mit all seinen Nymphen, Waldschraten und Feen verwehrt. Hüterin des Waldes ist die junge Mavka, die um den Erhalt ihrer Lebenswelt regelrecht kämpft. Klingt ein wenig nach Disney? Ist es wohl auch. Ein ukrainischer Animationsfilm kommt dazu diese Woche in die deutschen Kinos. Juli Metzdorf hat ihn gesehen.
Mavka toppt alles. Sie hat nicht nur grüne Haare, sondern auch grüne Augenbrauen und Wimpern. Ihre Augen sind so groß wie die eines Kobold-Makis mit Lupenbrille und ihre Taille so schmal, dass Eiskönigin Elsa dagegen adipös erscheint.
So einen unglaublich schönen Dämon wie dich habe ich noch nie gesehen.
Ich bin gar kein Dämon. Ich bin Mavka, die Seele unseres Waldes.
Der Film basiert lose auf der ukrainischen Mythologie und einem Text der Dichterin Lesya Ukrainka. Doch aus Ukrainkas düsterem Mavka-Charakter hat das Studio eine familientaugliche Geschichte mit Abenteuerelementen, lustigen Tierfiguren und Happy End gemacht. 8 Jahre lang haben die Animateure des Studios Animagrad aus Kiew an dem Film gearbeitet. Die Animationen beeindrucken durch aufwendige Landschaften mit vielen Details und wilden Kamerafahrten. Dabei konnten die Bedingungen, unter denen das Team arbeiten musste, schwieriger nicht sein, erzählt die Produzentin Irina Kostyuk.
When they started bombing on February 24th,
als die Bombardierung am 24. Februar begann, hat die Produktion ein paar Wochen ausgesetzt. Das ganze Leben war zum Erliegen gekommen. Aber wir mussten den Film ja fertigstellen. Ein Teil des Teams ging an die Front, andere arbeiteten von Bunkern aus oder aus ihren Badezimmern, weil es hieß, dort sei es sicherer bei Fliegeralarm.
Doch leider, Mavka ist ein schlechter Film. Trotz der technisch beeindruckenden Animationen ist die Optik insgesamt unharmonisch. Einzelne Figuren bleiben grobschlächtig und hölzern. Manche Szenen erinnern an schlechtes Schülertheater. Zu viel Text für zu wenig gestische Ideen. Vieles davon muss man dem geringen Budget zuschreiben. Ein gutes Skript aber kostet auch nicht mehr als ein schlechtes. Die Hauptcharaktere sind gähnend langweilig. Mafka zeichnet sich durch eine einzige Eigenschaft aus: Gutmütigkeit. Um ihren Wald zu retten, opfert Mafka ihr Leben. Wohl wissend, dass sie davon sterben wird, lässt sie sich von einem Waldgeist einen Tropfen Wut geben und zieht mit dieser Wut im Blut in einen alles zerstörenden Kampf gegen die Angreifer.
Komm zu mir!
Dank einer dramaturgisch hanebüchenen Wendung überlebt sie doch und kann nach ihrem zerstörerischen Wutrausch gemeinsam mit Lukas dann überglücklich die Magie der Musik und Liebe feiern.
Komm, fliege mit mir!
Ein Film, der Gewalt mit noch größerer Gewalt beantwortet? Solch eine Botschaft war schon vor Kriegsausbruch fragwürdig. Seit dem Überfall liest sich die Geschichte noch einmal völlig neu. Die Story ist so unausgegoren und verworren, dass am Ende nur irgendwas mit Liebe und Musik übrig bleibt und vermutlich keinen Schaden anrichtet. Trotzdem werden wohl auch die deutschen Kinder den Film lieben. Dafür sorgen schon Kindchenschema und Katzenfrosch, Zauberei und Schoßhündchen.
Juli Metzdorf über den ukrainischen Film Mafka, der jetzt in die deutschen Kinos kommt. Nach den Drehbuchautoren erwägen jetzt auch Hollywoods Schauspielerinnen und Schauspieler einen Streik. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, die US-amerikanische Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA hat vor den anstehenden Vertragsverhandlungen mit den Filmstudios ihre Mitglieder abstimmen lassen. Und 98% votierten für Streik, sollte bis zum 30. Juni keine Einigung erreicht werden. Wie bei den DrehbuchautorInnen geht es auch bei den SchauspielerInnen unter anderem um Regelungen zur Verwendung von künstlicher Intelligenz, so ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm.
So fürchten Nebendarsteller beispielsweise, durch KI ersetzt zu werden. Zudem gibt es noch keine klaren und flächendeckenden Vereinbarungen für den Einsatz von Stimmen und Bildern von Schauspielern, die durch KI generiert wurden. Darüber hinaus möchte die Schauspielergewerkschaft die Beiträge zu den Gesundheits- und Rentenplänen anheben. Außerdem geht es ebenfalls um eine höhere finanzielle Beteiligung, wenn Streaming-Plattformen Filme und Serien zeigen.
Soweit die Forderungen der Schauspieler. Die Verhandlungen für die rund 160.000 Mitglieder beginnen am kommenden Mittwoch.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ah.
When she walks. Eine sinnliche Schläfrigkeit in der Stimme, die dunklen Haare zu einer eindrucksvollen Bienenkorbfrisur hochgesteckt, elegantes Etui-Kleid. Das war das Girl from Ipanema. Wie heute bekannt wurde, ist die brasilianische Sängerin Astrud Gilberto gestern mit 83 Jahren gestorben. 1963 erlangte sie mit dem Song vom Ipanema Girl Weltruhm. Ab da galt sie als Bossa Nova Queen und veröffentlichte fast 20 Alben. Und einen weiteren Todesfall gibt es in der Kulturszene, die Schweizer Schriftstellerin Ruth Schweikert. Die Neue Zürcher Zeitung würdigt ihr wildes Denken, das ein verwildertes Werk hervorgebracht habe, wie sich schon in ihrem Debüt zeigte: Erdnüsse totschlagen. Ein Erzählband, den sie 1994 veröffentlichte. Zerrüttete Lebens- und Familienverhältnisse und das Verlangen nach Emanzipation beschäftigten sie als Schriftstellerin. Aber sie engagierte sich auch politisch, kandidierte etwa für den Nationalrat. Zuletzt verfasste sie mit ihrem Buch »Tage wie Hunde« ein Journal ihrer Krebserkrankung. Jetzt ist sie im Alter von 57 Jahren gestorben. Die Berliner Akademie der Künste hat ein Skizzenbuch des Malers Max Liebermann an einen Nachfahren des Künstlers restituiert. Bei Provenienzrecherchen war vor kurzem entdeckt worden, dass das Skizzenbuch von Martha Liebermann mit einem Nachlassstempel gekennzeichnet worden war. Es sei nun davon auszugehen, dass es sich bei dem Buch um NS-Raubkunst handle. So die Berliner Akademie der Künste, die daraufhin das Buch gegen Zahlung einer nicht genannten Entschädigungssumme zurückerworben hat. Ein System von Machtmissbrauch, Nepotismus und Ignoranz. So lauteten die Vorwürfe von Studierenden, die Ende Mai gegen das renommierte Max-Reinhardt-Seminar in Wien bekannt wurden. Jetzt ist die Leiterin der staatlichen Schauspielschule, die Schauspielerin Maria Happel, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Reaktionen auf den schwer beschädigten Staudamm in der Ukraine. Ein Thema gleich nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Noch einen guten Abend.